BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau.
Burg Students Podcast Edition. Bauhaus Study Rooms.
Today with Bauhaus Study Rooms.
Ja, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu dem kleinen Exkurs des Hurra Hurra Podcasts. Burg Students Edition Bauhaus Study Rooms. Ich bin Josua, Industriedesign-Student seit einer Weile. Und jetzt sitze ich gerade hier im Büro von Christian Zöllner. Wir haben hier so ein kleines Aufnahmestudio draus gebaut und bin richtig froh, die Infodesignerin Ines Glovania begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Ines.
Hi, schön, dass du da bist.
Wo bist du denn gerade?
Ich sitze in meiner Einzimmerwohnung in Köln, im belgischen Viertel. So genau will ich jetzt aber auch nicht sagen, wo ich wohne, aber ja, ich bin zu Hause.
Und da hast du es gemütlich?
Ja, ich bin gestern erst umgezogen, zurückgezogen aus Dessau, deswegen ist es noch ein bisschen kleines Chaos hier, aber ich mache es mir jetzt langsam ein bisschen gemütlicher.
Direkt vom Bauhaus, von den Bauhaus Study Rooms zurück nach Köln?
Genau. Ich war für 3 Monate in Dessau und habe da eine kleine Wohnung gehabt. Das hat das Bauhaus organisiert und die 3 Monate waren jetzt am Donnerstag vorbei für mich und dann bin ich sonntags schon wieder zurück in die Heimat gezogen, sozusagen.
Ich glaube, es ist ganz gut, jetzt so am Anfang so ein bisschen zu klären, was die Bauhaus Study Rooms eigentlich sind. Könntest du vielleicht versuchen, so ein bisschen das zusammenzufassen?
ja, also die Bauhaus Study Rooms sind ein Event, das über 3 Tage läuft. Also wir haben donnerstags angefangen und es ging bis Samstag. Und innerhalb dieser Tage werden unterschiedliche Events stattfinden, nämlich so zum Beispiel Roundtables oder Discussion Rounds oder Performances, Workshops, ja, und alles zum Thema Global Modernism. Und wir haben angefangen mit dem Bauhaus Lab am Donnerstag und unserer Eröffnung und ja.
Du hast es gerade schon gesagt, also du bist quasi Teil des Bauhaus Labs gewesen. Also es ist, also ihr habt quasi im Bauhaus Lab an den Bauhaus Study Rooms teilgenommen.
Genau, ja. Und unsere Ausstellung wurde auch eröffnet am Donnerstag, die jetzt leider natürlich noch geschlossen bleibt, aber digital eröffnet zumindest.
Naja. Was sind denn die Bauhaus Labs? Also wie kann man das? Was
ist also das? Es gibt einmal im Jahr gibt es ein Bauhaus Lab, das ist immer für 3 Monate und im Mittelpunkt jedes Bauhaus Labs steht ein Objekt. Und bei uns war das der Schwefelbetonblock, der von der Minimum Cost Housing Group ja designt wurde in den 70er Jahren. Und genau, und darum, da befassen sich dann unterschiedliche Researcher für 3 Monate damit und wir waren insgesamt 8 Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, also Produktdesigner, Grafikdesigner, aber auch sehr akademische, jemand, der aus einem sehr akademischen Bereich kommt und genau, wir haben uns zusammen für 3 Monate dann damit mit diesem Schwefelbetonblock befasst und ja, am Ende eine Ausstellung designt dafür.
Du meintest gerade auch, also man kann ja die Ausstellung jetzt nicht anschauen. Kann man die irgendwie im Internet anschauen oder so?
Wir haben die Eröffnung online gemacht. Die ist, glaube ich, noch auf YouTube, muss aber, glaube ich, noch mal vom Bauhaus extern hochgeladen werden. Und es wird eine virtuelle oder eine digitale Form unserer Ausstellung geben. Das passiert aber in dieser Woche, weil das natürlich einfacher ist, wenn die Ausstellung eröffnet ist oder fertig ist, dann diese, wir haben sie Post-Production genannt, zu machen und ja, hoffentlich bald kommt's und bin schon ganz gespannt.
Wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Also du hast ja in Köln erst studiert, in Köln, deiner Heimat, da wo du jetzt gerade wieder zurückgezogen bist und bist dann nach Eindhoven gegangen und hast dort dann eben deinen Master im Infodesign gemacht und wie kamst du dann zum Bauhaus Dessau? Also, was lag da dazwischen?
Also ich habe meinen Master fertig gemacht in 2019, also eigentlich nur letztes Jahr. Ich bin dann zurück nach Köln gezogen und habe mich hier dann so versucht, ein bisschen zu bewerben und Sachen zu machen. Und meine Nachbarin, die auch eine gute Freundin von mir ist, die hat am Bauhaus Dessau bei dieser Koop studiert, also den Master in Research da gemacht. Und hat mir dann davon erzählt, dass es dieses Bauhaus-Lab gibt für 3 Monate und hat gesagt, das passt total zu dem, was du immer machst. Und das ist auch so Information Design und bewerb dich doch da mal. Und ja, dann habe ich das gemacht. Also ich glaube, ohne sie hätte ich das dann wahrscheinlich nicht gewusst, dass das Bauhaus sowas anbietet. Aber genau, dann habe ich das gemacht und wurde angenommen. Und wurde das natürlich nochmal ein bisschen verschoben wegen Corona, aber dann hat es letztendlich im September angefangen.
Ja, es ist jetzt natürlich echt, also kann man so oft erwähnen, wie man will, aber es ist natürlich auch echt total schade, dass das jetzt so nicht real anzuschauen ist.
Ja, aber ich glaube, also es wird bis April stehen und ich glaube oder ich hoffe darauf, dass es irgendeinen Moment gibt, wo es dann vielleicht mal für ein paar Wochen auf hat oder irgendwie geregelt, mit den Zuschauern geregelt aufmacht.
Ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt.
Ich glaube, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dir zu erzählen, warum ich dich ausgewählt habe für ein Interview.
Oh ja, bitte.
Also tatsächlich kommt es mir so vor, als wären wir schon, hätten wir uns schon fast eine Begegnung gehabt, aber leider nur ganz knapp. Naja, also es ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe, ich war tatsächlich in Eindhoven, als du im Van Abbe Museum ausgestellt hast. Und es tut mir natürlich im Nachhinein total weh. Ich bin leider viel zu spät in das Museum gekommen und sie haben mich, bin gerade so in deine Ausstellung gekommen und wurde dann leider rausgeschmissen. Aber
ach, shit.
Natürlich könnte ich jetzt wahrscheinlich viel mehr über die Ausstellung da sprechen oder wissen. Aber jetzt im Nachhinein habe ich es mir nochmal alles so ein bisschen angeschaut und fand es total faszinierend. Also alleine das Thema Infodesign. Also für mich ist das, war das auch immer schon, also ich war jetzt zweimal im Van Abbe Museum, einmal wirklich lang und einmal wurde ich sehr viel rausgeschmissen. Aber dass es so eine, dass es DesignerInnen gibt, die so eine Faszination, also die mich so in so ein Thema reinziehen können. Und das fasziniert mich an dem am Infodesign und die Art, wie man quasi Informationen oder Journalismus über Design an Menschen bringen kann. Und ich frage mich, wie machst du das? Also wie schaffst du das, Leute sich interessieren zu lassen für ein bestimmtes Thema?
Ich glaube, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich behaupte, dass ich mich erstmal selber faszinieren muss für ein Thema und auch erst dann kann ich machen, dass andere sich auch dafür interessieren. Ich glaube, dass es immer hilft, oder was ich immer versuche auf jeden Fall, ist Thematiken, die ich angehe, im Ganzen erstmal mir anzugucken, aber dann auch relativ schnell versuche, mir Kleinteile innerhalb irgendwie eines großen Themas rauszusuchen und mich nur damit zu befassen.
Ja.
Und dann auch zu gucken, ob vielleicht diese Kleinteile eine größere Narrative irgendwie erzählen. Und ich glaube, dass das Zuschauerinnen irgendwie dazu bringt, auch oder die Möglichkeit gibt, irgendwie meinem Inhalten zu folgen. Also ich glaube, dass man sehr schnell mit Information Design Leute überfordern kann. Und dadurch muss man relativ versuchen, wenig zu erzählen und man erzählt schon sowieso wahrscheinlich dann auch noch zu viel. Also immer runter, narrow down und trotzdem versuchen, irgendwie die ganze Geschichte zu erzählen, aber mit kleinen Inhalten.
Ja, ja. Das ist, das finde ich irgendwie sehr, sehr schlüssig. Also auch, Eben genau in der Ausstellung im Van Abbe Museum, also deine Arbeit hieß The Isolated System of Junk in Gaza. Mhm. Also die konnte ich jetzt ja leider nicht so richtig wahrnehmen, aber so der Aufbau war ja quasi eine große Karte von Gaza in der Mitte und verschiedene Audio, also verschiedene Kopfhörer, die man sich anziehen konnte und da verschiedene Interviews, die man sich anhören konnte. Ja. Und unten drunter, unter diesen Kopfhörern eben Skizzen, das noch eine Addition noch addiert wurden zu diesen zu diesen Audio Sachen. Und das ist ja genau so eine, also einmal vom Thema würde ich sagen eine Reduktion schon. Also es gibt so viele, also mir kommt das so vor, in Gaza gibt es so viele Themen, die man ansprechen könnte. Und dass du sagst, also dass das so ein bestimmtes, also da ist es ja schon was Bestimmtes rausgegriffen. Und dann eben auch von der Vermittlung zu sagen, es gibt diese Übersichtskarte und man kann sich unterschiedlich vertiefen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Aber man sieht irgendwie die Problemstellung schon sehr schnell. Und
ich glaube, genau, was ich da gemacht habe, ist, dass ich mich mit diesem Isolated System of Junk im Gazastreifen befasst habe und das aus zwei Hinsichten. Einmal relativ systematisch bin ich ganz viele Maps und Karten vom Gazastreifen durchgegangen und habe geguckt, wie ist das überhaupt aufgebaut. Das war dann dieses Mittelstück, von dem du gesprochen hast. Und dann habe ich aber zusammengearbeitet auch mit jemanden aus dem Gazastreifen. Ich habe bei Instagram ganz vielen Leuten geschrieben und Tarek Al-Hendi hat mir dann geholfen und hat Interviews für mich gemacht und hat im Grunde Leute im Gazastreifen gefragt, wie sie den Müll rausbringen und hat sozusagen erzählt, oder die Leute erzählen dann entweder in Karten, in gezeichneten Karten oder halt auch durch Audioform, wie sie halt durch den Gazastreifen laufen. Also das ist relativ normale Situation auch. Also es ist dann auch so, dass sie sagen, ja, wir gehen raus oder ich gehe raus aus dem Haus, dann gehe ich nach links und dann sind überall Bäume und der Boden ist sandig. Auf der rechten Seite ist mein Friseur, auf der linken Seite kommt das und das und genau, und ich habe halt versucht, einmal diese systematische Karte in der Mitte zu haben, aber auch diese sehr emotionalen Karten drumherum zu haben, um einmal dieses Bottom-up und Top-down Approach zu haben, genau.
Bottom-up, Top-down, was genau heißt das?
Also einmal sozusagen Top-down ist auf die Lage drauf gucken, von oben herab, das sind diese Karten, einfach nur, wie das System läuft. Und Bottom-up ist sozusagen, mit den Leuten zu sprechen, so Grassroot sagt man auch so, mit den Leuten zu sprechen und deren sozusagen Erfahrungen einfach auch zu zeigen. Und die waren auch relativ, also das ist, glaube ich, auch das Schöne an diesen Audios, die waren relativ normal. Und es war eine ganz normale Situation. Es war nicht so das, was man halt bekommt, wenn man sich über den Gazastreifen in dem Nachrichten Moment irgendwie informiert.
Die wurden dann aber, also wurden dann ins Englische übersetzt, bevor, also es war, oder wie?
Ja, also ich habe am Ende 6 Audios ausgestellt. Ich hatte 2 von diesen Audios waren sowieso auf Englisch aufgenommen. Die Leute oder die 2 aus dem Gazastreifen haben halt auf Englisch das aufgenommen. Die anderen waren alle auf in Arabisch und die habe ich dann zum Übersetzer gegeben und neu aufgenommen, genau, um das halt auch zugänglich zu machen. Aber es gibt jetzt auch eine Webseite von dieser Geodesign-Ausstellung, unter der dieses The Isolated System of Junk gelaufen ist und da sind auch zum Beispiel die arabischen Audios hochgeladen.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie du an die Interviews gekommen bist. Also es ist ja gar nicht so leicht, in den Gazastreifen reinzukommen.
Aber weißt du, das ist, also reinkommen kann ich da natürlich nicht, aber ja, ich habe Instagram, ich habe Leute angeschrieben, ich habe bei Facebook ganz viele Leute angeschrieben, bei Instagram hat es ehrlich gesagt besser funktioniert und irgendwann hat dann Tarek gesagt, er würde mir super gerne helfen und dann haben wir das zusammen gemacht. Es war gar nicht mal so schwer, also virtuell kommt man da schnell hin.
Ja, das ist interessant. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube für mich, ich habe da total Respekt vor diesem journalistischen Aspekt an deiner Arbeit. Also ich glaube, es ist auch viel, es steckt super viel Arbeit drin und viel so ein, den Drang, so ein Thema auch wirklich eben zu verstehen und da so richtig reinzugehen. Ich glaube, ich wäre da viel zu ungeduldig für. Das finde ich auf jeden Fall super interessant. Und also ich glaube, so ähnlich, das hast du ja wahrscheinlich auch genau beim Bauhaus Lab irgendwie auch nutzen können. Also das, wie die Art, wie du arbeitest.
Wobei, ja, ich glaube, dass es immer relativ ähnlich anfängt. Man muss sich erstmal im Groben über alles so informieren und versucht irgendwie Kontrolle über die ganze Information zu bekommen. Und dann irgendwann muss man sich halt überlegen, okay, was will ich eigentlich erzählen, ne? Und ich finde, bei Information Design ist natürlich auch das Schwierige, dass man dadurch, dass man eine Auswahl davon trifft, was erzählt wird, ist es natürlich auch super davon beeinflusst, was mich irgendwie interessiert, aber auch wie ich aufgewachsen bin und was ich für eine Einstellung oder auch politische Einstellung habe. Und deswegen, da muss man sich halt sehr für sensibilisieren immer, dass man sich dessen bewusst ist, dass man hier sogenanntes Framing irgendwie macht, ne? Also dass man Sachen weglässt und aktiv, und man muss sich auch überlegen, also wie weit kann man da gehen, dass man bestimmte Informationen einfach nicht erzählt, ne?
Ja, das
oder nicht highlightet.
Das ist ja gerade irgendwie auch, also es ist ja immer mehr in den Medien quasi, wer kriegt welche Informationen, wer will welche Informationen. Und da gibt's ja dieses, also Framing, habe ich jetzt so noch nie gehört, aber also so quasi, das gibt's ja auf vielen Seiten. Also es gibt ja auch das Framing vom Nutzer, der sagt, ich will nur die Information. Es ist ja auch schon so ein gewisses Framing darin, dass es in einem Museum ausgestellt wird.
Ja, das auch ist voll.
Ja. Super. Ja.
Also das war auch für mich, aber das muss man sich immer fragen, ist das in Ordnung, solche Themen in einem Museum auszustellen? Andererseits ist es auch so ein sensibles Thema, dass ich mich gefragt habe, wo sollte man das sonst ausstellen, wenn es um den Gazastreifen geht? Also das kann man jetzt nicht einfach irgendwie, ich weiß nicht, in einem Moment ausstellen, wo viel Durchlauf ist und wo viele Leute die ganze Zeit langlaufen oder so. Ja, aber das ist immer die Frage. Es ist natürlich elitär, ne?
Ja, das habe ich mir, also ich war, das kam auch so ein bisschen aus dem Gespräch mit meiner Mitbewohnerin raus, weil ich war total begeistert von so einem Museumserlebnis. Also so, dass man die Zeit hat und sich auch nimmt und sagt, ich bin jetzt hier und höre mir jedes Audio-File an oder gehe jetzt total auf das Thema ein. Und dann hat sie aber auch gleich gemeint, aber wer geht denn in, also das ist ja auch schon nur eine ganz bestimmte kleine Gruppe, die dann ins Museum geht.
Ja, voll. Und ich habe da jetzt auch keine Lösung für. Ich glaube, es ist gut anzufangen und Sachen aufzubereiten und Menschen die Möglichkeit zu geben, irgendwie mehr Zeit mit Informationen zu verbringen und nicht mehr dieses irgendwie Breaking News, schnell muss man irgendwie bestimmte Sachen kennenlernen. Aber ja, es ist immer ein schwieriges Thema. Und das ist auch das kriegen wir auch in der Design Academy, in der ich ja dann Information Design studiert habe, das ist auch immer so ein Ding, ne? Also für wen und wie wird das dann aufgenommen? Genau.
Ja, auch, also ich glaube, ich habe auch gar nicht erwartet, dass du da eine Lösung hast. Also das ist ja einfach eine super schwierige Thematik insgesamt. Wie bekommen die Leute Informationen und wie macht man es, dass die Informationen bekommen, die sie vielleicht gar nicht haben wollen oder sowas. Aber ich glaube, es ist schon einfach ein guter Ansatz, dass man weiß, dass es so, also dass es einem bewusst ist und dass man es auch nicht vergisst. Also das ist ja auch alleine schon hier, merke ich immer, dass man sich immer in so Blasen bewegt. Also ich habe auch immer so einen Satz im Kopf, vergiss nie, dass du in einer Blase bist. Und das habe ich mir ganz in meinem ersten Jahr aufgeschrieben, als ich hier angefangen habe zu studieren. Weil so eine Kunsthochschule ja auch eine Blase ist. Also genau. Hm. Das erinnert mich daran, dieses Denken, so ein Museum schafft einen bestimmten Raum und der ist vielleicht nicht für alle zugänglich.
Ja, und ich glaube, dass es auch immer irgendwie wichtig ist, sich zu versuchen, aus dieser Blase irgendwie rauszubewegen. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz andere Story, aber ich trainiere auch noch Kinder im Kinder- und Jugendzirkus und habe auch viele meiner Freunde sind auch irgendwie, ist auch nicht professionell, aber sind auch mit im Zirkus. Aber ich glaube auch, dass das mir super viel gibt, weil das nicht diese Designerblase ist und die nicht auf der Ebene über Design sprechen, wie ich das tue. Und das ist aber auch wichtig, weil ich merke, wo irgendwie so die echten Menschen, für die man irgendwie designt, dann noch sind. Also ja, das finde ich einfach extrem wichtig, auch diesen Austausch dann zu haben, vielleicht woanders und sich zu versuchen, auch mal aus seiner Blase wegzubewegen, weil die ist einfach auch zu bequem.
Ja, und ich hatte das Gefühl, die Bauhaus Study Rooms sind auch so ein bisschen so eine Blase.
Ja.
Ja. Das ist mir einfach, also es ist so ein, ohne da jetzt sehr kritisch zu sein oder so, ich fand es auch sehr interessant, aber ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn jetzt jemand zuhört, der noch weniger in diesem Raum drin, ich will nicht nochmal Blase sagen, das habe ich so oft gesagt jetzt, in diesem Raum drin ist. Also
ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, dass es schon auch immer schwierig ist, so komplexe Themen so zugänglich zu machen. Aber ich finde es auch, also ich meine, die Frage ist, ich glaube, dass es auch relativ eine Blase war vielleicht, aber es bedeutet ja nicht unbedingt, dass das irgendwie, dass man alle Blasen abschaffen sollte.
Ja, genau.
Also denn die Frage ist nur, für welchen, für wen wird das gemacht? Dann hat es für den Moment ja funktioniert.
Ja, genau. Ich glaube, da habe ich mich dann auch irgendwann ertappt, dass gewisse Veranstaltungen sind ja auch nur für bestimmte Leute. Also das sind einfach dann so bestimmte Themen, die dann auch auf einem gewissen Niveau halt diskutiert werden oder so. Aber ich glaube, es ist einfach insgesamt gerade ein Thema, was mich viel beschäftigt. Und ich glaube, deswegen fand ich Infodesign an sich einfach hat mich total gecatcht, weil mich das gerade viel beschäftigt. Genau, wie kommen Informationen an die Menschen? Aber vielleicht ist es jetzt auch noch mal Zeit, über ein anderes Projekt von dir zu sprechen.
Spannend. Welches wird's?
Ich finde, das andere Projekt, was ich total cool fand, war das Projekt A Book for Me.
Oh, wow, ja.
Oder,
das ist eine ganz andere Art von Arbeit.
Genau. Aber ich fand's total spannend. Also kannst du es vielleicht nochmal erklären, was das für eine Arbeit ist?
Also ich habe mich beworben für so eine Residency, die gemacht wurde von Onomatopée. Das ist ein Ausstellungsraum in Eindhoven und zusammen mit Lukas Maaßen. Und diese Residency heißt Residency for the People. Und diese Residency ist für Menschen gemacht und einfach nur, dass jeder, der sich da bewirbt, also drei Leute wurden ausgewählt, und jeder der Leute darf einfach, kriegt Geld dafür, was zu machen, einfach irgendwas zu machen. Also es zum Beispiel zwei Jungs, die waren 16, haben Skateboards gemacht für sich. Und ja, genau, die haben dann Geld gekriegt und konnten sich dann damit befassen, halt Skateboards zu machen. Die anderen haben, das war so ein Pärchen, die haben einen Schweinebauernhof und die haben sozusagen ein Haus für das Schweinebauernhof, für den Schweinebauernhof gebaut. Also es ist wirklich für die Menschen, einfach damit die ein bisschen Geld haben, um was umzusetzen. Und ich habe mich beworben mit einem Projekt, das heißt A Book for Me. Und ich habe bemerkt, dass ich immer für andere gestalte und nie für mich. Und man macht immer entweder zumindest sogar was für Instagram oder um das wegzugeben oder für einen Klienten, aber irgendwie nie für mich selber. Und dann habe ich gedacht, okay, ich liebe Bücher und ich liebe auch Bücherdesign. Wie wäre es denn, wenn ich mich bewerbe und ich möchte jetzt einfach mal ein Buch für mich machen? Und das, ich werde die Einzige sein, die sich jemals dieses Buch anguckt. Von außen kannst du das sehen, aber was drin ist, wird nie jemand sehen außer ich. Und das habe ich gemacht. Aber ich darf auch gar nicht so viel erzählen, was da drin ist, weil dann...
Dann geht's ja kaputt,
aber lustigerweise habe ich den im anderen Raum. Ich meine, wenn das hier kein Podcast wäre, könnte ich das von außen zeigen, aber ja.
Ja, schade. Ich hab gehofft, du kannst mir noch ein bisschen mehr erzählen, was drin ist.
Nee, das darf ich leider nicht. Ich habe das, was ich sagen kann, ist, dass ich das mit, ich habe das designt, ohne das selber zu sehen. Das heißt, ich habe das mit Algorithmen gemacht. Und habe das dann, klar habe ich das Papier gesehen, als ich das gebunden habe, aber ich habe nicht die Innenseiten, also ich habe nicht den Content im Buch gesehen. Und das heißt, es gab halt an einem Moment, als die Residency dann vorbei war, die war halt auch nur einen Monat, einen Moment, da konnte man mich sozusagen beobachten, wie ich dieses Buch für mich zum ersten Mal aufmache und mir angucke. Und alles, was man gesehen hat, ist halt einfach mich, wie ich halt dieses Buch mir angucke. Und ja, was der Inhalt ist, vielleicht ist es ja auch leer oder vielleicht ist da auch was drin und vielleicht aber nicht. Das bleibt, das will dich nie jemandem sagen, weil das ist ja für mich.
Ja, ich fand es auf jeden Fall, hat mich nachdenken lassen auch. Also ich glaube, dieser Fakt, dass man quasi diesen Gegenüber braucht für Designs, oder vielleicht auch nicht, aber es war bisher auf jeden Fall immer so, dass ich dass ich es eigentlich nicht nur für mich gemacht habe, sondern ich habe immer noch es gebraucht, dass ich es irgendjemandem gezeigt habe. Zumindest. Also muss jetzt nicht irgendwie verkauft werden oder so, aber zumindest irgendwie eine andere Person musste es sehen. Und alleine, dass es dazu anregt, darüber nachzudenken, fand ich total spannend.
Ja, ich glaube auch, dass was ich auch interessant finde, ich habe halt natürlich mit unterschiedlichen Leuten über dieses Projekt gesprochen. Ich finde es auch interessant zu hören, was andere Leute glauben, was da drin ist, weil sie sich natürlich sozusagen selber vorstellen, was sie dann da reinmachen würden, wenn das für sie wäre. Genau, aber es kam auch wirklich aus dieser Situation raus, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich fast nichts mehr mache, ohne davon Instagram-Posts zu machen.
Ja.
Klar, jetzt kann man das ja auch von außen sehen und das auch von außen irgendwie auf meiner Webseite, aber ich habe mich halt gefragt, was würde das denn bedeuten, was für mich selber zu machen? Und was will ich überhaupt dann da drin haben?
Ja, ich glaube, dieses Instagram, diese Instagram-Produktion, das ist ja auch so ein Ding von jetzt, also es ist auf jeden Fall so, dass ich mich auch ertappt habe, dass ich halt oft bei meinen Projekten fast eher so an die Präsentation von meinen Projekten denke. Also halt sage, okay, ich habe schon an die Fotos gedacht, die ich später von den Sachen mache, damit die dann eine bestimmte Wirkung haben. So läuft es inzwischen, glaube ich. Also nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall, am Ende kriegt man Projekte fast nur noch im Web mit. Also jetzt ja auch wie dein Projekt. Also ich konnte es ja nicht sehen im Museum. Am Ende habe ich es dann quasi nur übers Internet sehen können.
Ja, und dann ist halt wirklich auch die Frage, was produziert man? Produziert man das eigentliche Ding oder produziert man eigentlich das Foto von dem eigentlichen Ding, damit man es posten kann?
Ja.
Und ich bin mir, also vor allem jetzt in der jetzigen Zeit und bei diesem wundervollen es wird immer zugespitzter, dass man halt eigentlich nur noch für die reine Repräsentation produziert. Also zumindest bei vielen Projekten. Genau, ich will natürlich immer noch, dass alles gesehen wird, aber jetzt gerade ist das natürlich nicht möglich, ins Museum zu gehen. Oder auch bei dem Bauhaus Lab, bei der Ausstellung, ne? Also jetzt kann man halt nicht dahin gehen. Und wofür haben wir jetzt diese Ausstellung eröffnet? Weil es kann ja auch keiner hingehen.
Ja, es ist aber vielleicht auch immer eine Möglichkeit, quasi über neue Art und Weise nachzudenken, wie man. Also vielleicht wäre ja dieser Podcast nie entstanden,
ja.
ohne dass es so lief, wie es lief. Ich glaube, wir machen Schluss für heute.
Ja.
Hat
auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ich würde eigentlich noch super gerne weiter quatschen, aber ich glaube, wenn es über eine halbe Stunde geht, vielleicht wird es dann ein bisschen viel. Aber Ines, vielen Dank
für
deinen
dir.
Einblick in deine Arbeit, in deine Art, in deine Person. Echt wirklich interessant. Ich bin auch total gespannt, was in Zukunft bei dir rauskommt. Vielleicht auch.
Danke auf jeden Fall für die Einladung.
Ja,
bin gespannt, wie das so ankommt.
Ich bin mir sicher, sehr gut. An alle anderen ZuhörerInnen, schön, dass ihr da wart und hört euch doch auch gerne noch die anderen Podcasts an. Da entstehen auch bestimmt sehr interessante Gespräche. Vielen Dank, Ines.
Ciao.
BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau.
Students Podcast Edition.
Bauhaus Study Room.